Dann fangen wir den Nachmittag pünktlich gemäß Tagesordnung mit Derecognition an. Und ich erteile Herrn Hausmann das Wort.
Gut. Wir kommen heute zu einer Education Session zum Thema Ausbuchungsregeln, Derecognition. Ich weiß, es ist etwas früh im Projekt noch, weil es noch keinen Exposure Draft gibt, aber ich habe gedacht, es ist trotzdem sinnvoll aus der Historie, weil man bedenkt, dieses Projekt wurde 2005 ins Leben gerufen. Damals ging es, Ausgangspunkt war, dass einmal die Regeln in US-GAAP und IFRS unterschiedlich waren und insbesondere die Ausführungsregeln in IFRS 39 als äußerst komplex angesehen wurden, sodass man gesagt hat, man möchte da einen gemeinsamen Weg beschreiten, etwas Einfacheres zu finden. Die weitere Idee war auch, dass man dieses über finanzielle oder Finanzinstrumente hinaus ausdehnt, zu allgemeinen Ausführungsregeln zu kommen. Das Projekt dümpelte, sage ich mal, so salopp vor sich hin, die nächsten Jahre, und hat aber jetzt im Zuge der Finanzkrise doch gewisse Aktualität gewonnen. Zum einen hat der IASB das Projekt im Juli auf seine aktive Agenda genommen, und das ist eben auch einer der Punkte, wo der IASB angemahnt wurde, diese Ausbuchungsregeln anzupassen. Im Zuge dieses Setzens auf die aktive Agenda wurde auch dieser ursprüngliche Fokus, der zwar noch da ist, auf Gesamtausbuchung, aber wieder reduziert auf den Bereich Finanzinstrumente. Also geht es hier vordringlich um Ausführungsregeln für Financial Assets, Financial Liabilities. Ich habe in der Präsentation, die gleich diskutiert wird, teilweise die englischen Begriffe drin gelassen. Aus dem Grunde, weil es eben noch eine Vorstufe ist und es eher zur Verwirrung beiträgt, wenn man da versucht zu übersetzen. Ausgangspunkt war die Idee des IASB-Staffs, dass man die Definition eines Assets als Basis nimmt. Sagt, wenn die Definitionen eines Assets erfüllt sind, muss ich es erfassen. Entsprechend, wenn sie nicht mehr erfüllt sind, würde es zu einer Ausbuchung führen.
Darf ich da gerade kurz fragen, im Zweifel die derzeitige Framework-Definition oder welche der zahlreichen inzwischen neuen Varianten?
Ich denke, es ist die neuere Version. Und man hat aus diesem übernommen, diese Definition gesagt, okay, ich habe sie auf Folie 3, Ausbuchung hat dann zu erfolgen, wenn ein Financial Assets oder a Component thereof no longer qualifies as an Asset of the Entity, das heißt, die Future Economic Benefits existieren nicht mehr, oder aber das Unternehmen ist nicht mehr in der Lage, diese für sich zu erhalten oder andere davon auszuschließen.
Ist das wirklich exists? Future Economic Benefits exist in der normalen Definition? Waren das nicht immer Expected Future Benefits?
Das ist sowieso ein bisschen Moving Target wie die erste Definition dann.
Das schon, die Frage ist nur, wo der Quote wieder herkommt. Ob es die letzte Definition ist. Das war auch ein Punkt, das komme ich nachher mal drauf, dass man sagt, ein Abgleich mit dem Framework wäre auch noch sinnvoll. Die letzte Definition des neuen
Sachens. Also nicht die letzte Arbeitsdefinition,
sondern mag sein.
Die letzte existierende.
Gut, man hat diese dann für sehr, sehr allgemein gehaltene Grundregel, die sich erstmal nur auf finanzielle Vermögenswerte bezieht, versucht operationabel zu machen und hat dann daraus zwei Ansätze entwickelt. Die sind auf Folie 4 mal als Ansatz 1 und Ansatz 2 dargestellt.
Einschub machen, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir gegenüberstellen, was das heutige Grundprinzip ist, ob es eine Änderung erfahren hat oder was stellt es heute dar. Mach mal, haben wir was an dem Grundprinzip tatsächlich geändert?
Ich denke, das momentane Grundprinzip in IAS 39 hat ja verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Und man versucht jetzt, das etwas zu verschlanken. Also ich habe ja einmal Risk- und Rewards-Ansatz, ich habe Continuing Involvement und ich versuche das hier etwas zu verschlanken. Indem ich hier sage, ich mache dieses Continuing Involvement als Eingangsfilter, um die die Fälle, die eindeutig sind, Verkauf eines Wertpapieres, sonst nichts, ist ganz klar Ausbuchung, dass die rausfallen und dass ich nur bei solchen, wo ich eben noch vertragliche Vereinbarungen habe, nur diese problematischen Fälle raussuche.
Was zumindest doch auf jeden Fall geplant ist, ist, dass man zwischen USGAP und IS 39 aufeinander zugeht, weil auch das nach wie vor deutlich so unterschiedlich ist. Das heißt, irgendeiner bewegt sich, und wenn ich es richtig verstehe, bewegt man sich nicht auf den einen oder anderen, sondern einen mehr oder minder gemeinsamen Dritten auf.
Richtig, weil dieses gemeinsame Projekt lag auch beiden Boards vor.
Ich frage nur, ich habe das auch nicht intensiv vorher durchgearbeitet, wo gibt es eine Änderung? Ich sage das auch in dem Hintergrund, wir haben ja jetzt noch kein ID vorliegen, ne? Aber ich würde eigentlich erwarten, dass da mehr drin steht, als dass die heutigen Regelungen als komplex bezeichnet werden, sondern ich würde eigentlich erwarten, eine Analyse der Probleme, die heute bestehen. Nochmal, das soll nicht heißen, dass ich unbedingt an der heutigen Version jetzt hänge, aber ich würde erwarten, dass man zumindest analysiert, wo hat sich auch was verändert, wo haben wir wirklich eine Verbesserung erreicht. Also das Grundprinzip, finde ich, eigentlich ist bei IFRS heute auch, ob es jetzt konkret ausgedrückt ist oder nicht, ist eigentlich auch enthalten. Sie haben ja recht, dass dann vielleicht bei verschiedenen Facetten so eine Art Risk-Rewards-Approach oder ähnliches dann mal reinkommt und auch Continuing Involvement. Aber das Grundprinzip ist doch eigentlich auch da. Nämlich, wenn das Asset als solche nicht mehr da ist, nicht mehr genutzt werden kann in dem Sinne. Oder ich würde erwarten von dem ID dann ein bisschen eine Analyse, was die Probleme waren, was hingeht und was die Veränderung ist und warum es verbessert ist.
Es gibt vielleicht einen Unterschied. Also wenn man das mit dem alten 39 Text Ziffer 17 vergleicht, da wird nur auf die Frage abgehoben, ob ich meine Rechte noch wahrnehmen kann an dem Asset oder nicht. Und das ist insoweit hier erweitert worden, weil man gesagt hat, es kann ja sein, dass die Rechte als solche gar nicht mehr bestehen. Unabhängig davon, dass ich zwar noch alle Rechte habe, aber es gibt kein Recht mehr an etwas. Diese Frage findet sich im gegenwärtigen IAS 39 ja erst an späterer Stelle im Flussdiagramm, wo man dann fragt, sind diese Rechte im Grunde genommen ausgelaufen? Wenn ja, dann darf man ausbuchen. Diese Frage wird jetzt praktisch gleich an den Anfang gestellt und gesagt, sind entweder die Rechte weg oder hast du keinen Zugang mehr zu den Rechten? Und im Augenblick ist es, glaube ich, noch kein wesentlicher Unterschied zu dem, was wir vorher haben, zumindest nicht zum Fundamentalprinzip, sondern es geht dann nachher eher in der Operationalisierung den Unterschied. Ich glaube, dass, wenn ich das richtig in der Historie rekapituliere, aber da warst du im Zweifelsfall näher dran, ist es so gewesen, dass auch man sich damals auf dieses Grundprinzip ja geeinigt hat. Das Problem war nur, ob man die Ausbuchung einem Kontroll- oder einem Risk-and-Rewards-Ansatz unterwerfen sollte. Und es gab keine Mehrheit für einen der beiden Ansätze. Und insofern hat man gesagt, gut, man legt nur eine Rangfolge zwischen den beiden fest, implementiert sie aber beide.
So ist es ungefähr richtig, wobei dann noch eins dazu historisch, das Flussdiagramm kam, wenn ich mich richtig erinnere, deutlich später, weil man schon damals gesagt hat, wir müssen das versuchen zu operationalisieren, ohne jetzt was allzu sehr dran zu ändern. Aber wir müssen versuchen, halt es eben irgendwo begreifbar zu machen, warum und wieso an welcher Stelle, weil man versucht hat, im Grunde einzelne Transaktionen in diesem Sinne da noch einzufangen, wo man gemerkt hat, hier muss man was tun. Ich sage nur heute schon mal eigentlich bei diesem Thema, ja, wir wissen, dass wir Probleme haben damit, aber ich erwarte eigentlich von dem Idee, dass da, nochmal, ich wiederhole mich, eine Analyse drin ist, weil ich halte es nicht für sachgerecht, einfach nur sagen, so, wir machen etwas Neues, Konvergenz ist ein Punkt, das ist sicherlich wahr, aber wir wissen ja auch, da muss High-Quality-Standards dahinter stehen und warum und wieso ändere ich was. Und wenn ich was ändere, dann muss das begreiflich gemacht werden.
Okay, ich denke es aber zumindest für mich dann auch aufzunehmen, spätestens beim ED sollte man diese, wenn es nicht vom ED selber gemacht, dass ich das vorbereite. Ich denke, hier hat man auch ein bisschen Druck bekommen, dass man jetzt was Neues vorbringt. und zwar von Null auf neu macht und nicht ausgehend vom bisherigen.
Ich will damit nur sagen, wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, dann würde ich sagen, haben wir schon mal einen Kritikpunkt von vornherein.
Also die beiden Ansätze, um versuchen, dieses Grundprinzip jetzt etwas einfacher operational zu machen, ist eben, dass man sagt, ich mache die Frage, ob das Unternehmen das überträgt, noch ein Continuing Involvement hat, in den Anfang stellt, als Filterfunktion, dass ich die ganz klaren Fälle ausfiltere und nur die unklaren reinnehme. Und dann ist im ersten Ansatz, danach, im zweiten Schritt, habe ich zwei Tests. Der erste Test hat der Übernehmende die praktische Möglichkeit, dieses gerade erworbene Asset weiter zu transferieren. Und wenn nicht, hat er aber trotzdem die Möglichkeit, als dritten Schritt die Benefits aus diesem Asset anderweitig zu bekommen. Und der zweite Ansatz ist grundsätzlich dasselbe, nur dass man diesen zweiten Test weglässt und sagt, ich brauche nur gucken, ob der Übernehmende diese Practicability hat. Ich muss aber dabei Restriktionen auf die Frage legen, was ist das Asset, gerade wenn es um Teile des Assets geht. Und das zweite ist die sogenannte Linked Presentation, das würde ich übersetzen mit verknüpfte Darstellung. Dieses Prinzip, ich komme nachher nochmal drauf, taucht am Anfang bei den ersten Entwürfen auf, erläutere ich nachher nochmal, was das wäre. Man hat es auf Seite 5 das Ganze nochmal schön grafisch als Flussdiagramme dargestellt.
In dem Flussdiagramm fehlt was, ne? Die II2 finde ich in dem Flussdiagramm nicht. In dem Flussdiagramm links, die Nummer 2 ist klein i, die Nummer 3 ist klein II1 und die Nummer 4 ist III. Aber II2 fehlt in dem Flussdiagramm.
Ich denke, dass das zweite II1 und 2 beinhalten soll. Man hat das vorhin aus Platzgründen nicht reingebracht.
Ja gut, aber entweder glaubt man, es sind zwei Kriterien, die wichtig genug sind, beide genannt zu werden, dann sind sie auch wichtig genug, beide im Flussdiagramm. Wenn man glaubt, man kann ohne das zweite auskommen, dann sollte man es im Text streichen und nicht im Flussdiagramm weglassen.
Also die Unterstützung im Flussdiagramm sollte komplett sein, nicht wichtige Schritte unterschlagen. Ich habe aber noch einen anderen Punkt oder zumindest eine Fragestellung. Wir sind ja, wie zu Recht gesagt, im Educational Session und da darf man Fragen stellen. Wenn nur Teile abgehen, dann stellt sich ja die Frage, ist das all or nothing hier, das heißt das Asset insgesamt, oder entstehen dann vielleicht Teilrechte oder ähnliches? Und das würde ich eigentlich, weil das ist eine ganz wichtige Frage, auch in der Praxis, dann stelle ich die Frage, ob das nicht im Grundprinzip irgendwo enthalten sein müsste, weil da rede ich nur über das Asset. Wenn ich aber nachher, und das Gefühl habe ich zumindest gehabt, dann noch über Rechte irgendwie spreche, die ich zuordne, an welchen Gesichtspunkten jetzt mal auch, dann meine ich, müsste das ins Grundprinzip im Grundprinzip irgendwo aufgeführt sein. Weil so wie es sich liest, würde ich es verstehen, es geht um das gesamte Asset. Das muss abgegangen sein.
Also man sieht in dem Flussdiagramm oben nochmal, wobei dann diesen schwarzen Kreis, das ist die Frage Component, aber das kommt auch nochmal, komme ich jetzt gleich drauf, um was es für ein Asset geht, ist es das gesamte Asset oder Teile?
Und genau schon gleich auf der nächsten Seite praktisch, eigentlich auf ihrer von Folie 3 Grundprinzip auf Folie 4 bin ich schon auf einmal ein Component und das behandle ich auch mit, ist ja richtig, aber da würde ich erwarten, dass das hier irgendwo ausgeführt ist in dem Grundprinzip und da langt mir der Schrägstrich Asset Component nicht, weil es eine ganz grundsätzliche Frage, was passiert, wenn ein Teil abgeht und ein Teil wird zurückbehalten.
Aber ich hatte es so verstanden, dass der Begriff Asset groß geschrieben sowohl das Asset selber als auch das Component ist. Und dass ich deswegen, wenn ich das lese, heißt es, wenn das Component abgeht, buche ich das Component aus, und wenn das gesamte Asset abgeht, buche ich das gesamte Asset aus.
Okay. Was bedeutet der Component dann? Das ist mein Punkt mit den Rechten.
Also hier die Frage, was ist, wie definiere ich Component?
Was kann der Component sein? Weil hier wird es einfach gleichgestellt.
Gut, das ist ein eine richtige Frage. Man sieht ja auch auf diesen beiden Flussdiagrammen diese schönen Zahlen, und es war beim Steph auch klar, dass man ausgehend von diesen, man hat erstmal eingeholt die Meinung des IASB zu diesen generellen beiden Ansätzen, hat aber gesagt, bevor ich da eine Idee draus bastel, sind noch einige Fragen zu klären. Und man hat es in beiden Boards vorgestellt, IASB und FASB. Es gab bei beiden Boards jeweils knappe Entscheidungen, knappe Mehrheiten für den Ansatz 2. Man hat gesagt, der Ansatz 1 wäre aus der ersten Überlegung der bessere Ansatz, der zweite wahrscheinlich aber einfacher anzuhaben. Man hat aber gesagt, man möchte beide Ansätze im Exposure Draft drin haben. Auch wenn es Kritik gab, wenn man sagt, dann habe ich die doppelte Arbeit im Board. Die Idee ist, dass man vermutlich Ansatz 2 als den zu wählenden vorstellt und als Alternative View den Ansatz 1 mit reinnimmt. Bevor aber der Idee veröffentlicht wird, sind eben noch einige Einzelfragen zu klären. Unter anderem kommen wir gleich drauf, die Frage, was ist Asset, was ist Component of Asset?
Ich sage mal, Herr nochmal, das sind einfach Fragestellungen, will ich auch bitten, vielleicht zu notieren, und dann sehen wir, wie die Idee ist tatsächlich behandelt. Weil das mir jetzt hat mit dem Ansatz nichts zu tun. Ich glaube, weder in Ansatz 1 noch in Ansatz 2 wird jetzt meine Frage, immer auf der Grundlage Ihrer Präsentation. Wir haben den ED nicht. Ich will nicht vorgreifen, was der Board dann da drin schreibt. Aber das ist eine Grundfrage. Und eine alte Frage war auch immer unter dem Begriff, does History matter oder nicht? Ja, das heißt, wenn ich einen Abgang gehabt habe und ich habe noch etwas da, zum Beispiel ein Recht, ist das so, oder wie hier einfach ausgedrückt ein Component, ist es vergleichbar, die Darstellung, wenn ich wirtschaftlich etwas habe, was ich neu gekauft habe, allein gekauft habe, im Vergleich zu, ich habe etwas Größeres gehabt und ein Teil ist abgegangen und ich habe das, ist das wirtschaftlich vergleichbar? Wenn ich mich recht erinnere, ich kann jetzt kein gutes Beispiel geben, dann gucke ich vielleicht an Andreas, aber bei Derecognition war das immer ein Thema, dass das nicht unbedingt zu dem gleichen Ergebnis kommt nach den Regeln, weil ich halt tatsächlich auch immer ziemlich viel Einzelregelung zu behandeln hatte. Ich sage das nur bitte mal als Gedankenpunkt, ja, mal notieren, das muss man hier reinsehen, weil die richtige Lösung wäre natürlich wirtschaftlich ein Asset, ein vergleichbares Asset oder Identical Asset, was ich habe, muss das Endergebnis das gleiche sein, ob ich diesen Teil alleine jetzt gekauft habe und habe oder der Resteffekt eines Abganges ist.
Man muss sich sogar fragen, ob man es nicht wie einen Verkauf des gesamten Assets und einen Kauf des Components abbilden muss, womit es dann in line wäre mit Step Acquisitions oder die Acquisitions von nach IFRS 3. Ja, was dann aber wiederum kritisch wäre, weil ich dann natürlich zum Beispiel die Frage stellen muss, ob ich an so einer Stelle Umsatz realisiere, einen Gewinn realisiere. Also wir würden dann natürlich dieselben Probleme bekommen, die wir bei IFRS 3 dann auch bekommen. Ne? Weil
nicht Probleme, Fragestellungen.
Nee, das sind schon eher Probleme. Ich frage mich nur, wenn ich die Definition prinzipienorientiert aufbauen will, dann ist sie für mich im Moment falsch rum aufgebaut, weil das Prinzip steht ganz am Ende. Das Prinzip ist, dass der Transferee has access to the economic benefits underlying the assets for its own benefit. Das ist das Prinzip. Ja? Es wird vorne ein Spezialfall dargestellt, nämlich wenn er das Recht zur Übertragung hat, und dann wird hinten dran gesagt, oder wenn aus anderen Gründen das Prinzip erfüllt ist. dann wäre es aber meiner Ansicht nach richtiger, das Ding umzustellen und zu sagen, also Derecognition erfolgt, wenn jemand anders die Rights to the Benefits hat. Ja? Ein Fall davon ist, wenn der andere das Recht hat, den Transfer vorzunehmen. Ja? Hier wird meiner Ansicht nach rule-based gemacht, denn diese Vorgehensweise, diesen Transfer, die Practical Ability to Transfer, ist ja nur eine Ausprägung von der Möglichkeit, dass der Transferee den Access to the Economic Benefits hat. Das scheint mir aber eher das Prinzip zu sein, was aus einer Asset-Definition oder zumindest der IFRS-Access-Definition, die ja leider nicht nur das Asset beschreibt, sondern auch gleich, wer es bitte zu bilanzieren hat, logischerweise hervorgeht. In dem Moment, wenn ich sage, ich habe ein Asset zu bilanzieren, wenn mir die Benefits gehören, dann ist natürlich richtig, dass ich es ausbuchen muss, wenn die Benefits jemand anders gehören. Das ist das grundsätzliche Prinzip. Hier ist es meiner Ansicht nach eine Definition umgedreht und damit nicht prinzipienorientiert formuliert.
Auf der anderen Seite hat der Board das meines Erachtens mit diskutiert und hat gefragt, ob er den Ausbuchungstest nur aus der eigenen Perspektive durchführen sollte oder mit Blick praktisch auf denjenigen, an den das Ganze übertragen wird. Und man meinte, dass es einfacher sei, wenn ich aus der eigenen Perspektive das Ganze beurteile.
Nee. Das Letzte, glaube ich, trifft nicht ganz so. Er sagte, man nimmt ja gerade die Perspektive des Transferiers rein, weil das häufig, so habe ich es verstanden, weil es häufig einfacher sei festzustellen. So glaube ich. Aber ich würde andererseits sagen, und da stimme ich halt nicht so ganz Christoph zu, ich würde sagen, zumindest muss ich mir die Frage nur dann aus welcher Perspektive. Und eigentlich, finde ich, ist es die Perspektive der Reporting Entity.
Moment, im Moment haben wir in klein i die Perspektive des Verkäufers, ja. In doppel i die Perspektive des Käufers und in triple i auch die Perspektive des Käufers. Doppel i ist aber nur ein Spezialfall von triple i. Sieht man schon an dem Wort Other Access. Ja, denn der Transferee hat Access to the Economic Benefits und eine Form, wie sich das ausdrücken kann, ist, wenn er die Practical Ability hat to transfer. Das ist eine Ausprägung dessen, dass er offensichtlich den Access hat, sonst könnte er es nicht transferieren. Ja? Ja. Und dieses Other Access zeigt eigentlich, dass vorne ein Spezialfall formuliert wird und hinten der allgemeine Fall. Das sollte meiner Ansicht nach umgekehrt sein.
Ich weiß nicht, ob wir jetzt zu tief schon mal reingehen, aber das Other Access hier in Triple E ist, glaube ich, anders gemeint. Sondern ich würde dir recht geben, wenn das Other nicht da wäre. Das Grundprinzip wäre, der Transferee has access to the economic benefits. Das würde praktisch, wenn er aus seiner Perspektive das sieht, würde die Asset-Definition erfüllen. Nur Other Access ist gemeint im Zusammenhang mit 2. Und zwar sagt, aber es ist eine Ergänzung, es ist eine Auffangsklausel.
Ja, es ist eine Auffangsklausel, aber die zeigt das allgemeine Prinzip. Ja? Ich sage, entweder er kann übertragen oder er hat auf andere Art und Weise den Zugang. Damit ist aber das Übertragen logischerweise auch ein Fall des Zugangs. Damit ist 2i ein Fall, Unterfall von 3i.
Ich stimme zu, man kann es genauso umstellen und kann sagen, 3 als Grundprinzip, ja, und dann drunter dann praktisch sagen, 3 Facetten hat diese Access und dann kommt 1, 2 und unter Neu-Arabisch drittens Other Access.
Ich hatte das eigentlich immer so verstanden, dass man irgendwie völlig anders daran geht und sagt, im Prinzip will irgendjemand was loswerden. Und das kann sein. Und dann kommen wir zu all den Dingen, die aber das Loswerden hindern. Und die erst dazu führen, dass ich Teile behalte und mehr behalte und mehr behalte, bis zu dem Punkt, wo ich letzten Endes überhaupt keinen Abgang habe und ich zugestehen muss, dass ich zwar irgendwas gemacht habe, sogar vielleicht Geld für irgendwas gekriegt habe, dass ich aber nach wie vor das Asset voll da stehen habe, voll minus Impairment oder irgend sowas. Und insofern ist das, was hier als erstes steht, doch der Fall, ich habe was gemacht und es hat funktioniert. Und dann kommen langsam die Fußangeln, die mich daran hindern, dass es funktioniert und die mich graduell immer mehr dazu bringen, dass ich letzten Endes zwar irgendwas gemacht habe, aber irgendwo, außer dass ich Geld gekriegt habe, nichts passiert ist.
Ja, aber das, dazu passt nicht, dass I, Doppel I und Triple I oder verknüpft sind. Ja, damit brauche ich I nicht. Ja, wenn ich nur sage, jemand anders hat den Access, dann brauche ich nicht mehr zu prüfen, ob ich noch Continue Involvement drin habe. Ob das richtig ist oder nicht, ist die Frage. Aber dann bin ich schon raus. Und deswegen ist die erste Variante ist nur eine von drei Alternativen.
Aber Liesel, was du gesagt hast, finde ich, trifft für den heutigen oder für die heutigen die Recognition-Regeln. Und da ist ja auch ziemlich dran gebastelt worden. Immer wenn wieder neue Dinge hochkamen, dann hat man halt eben ein bisschen was erweitert. Aber ich bin da auch nicht glücklich, weil ich finde oder erkenne, wie ich eingangs gesagt habe, noch nicht so ganz großartig, was die Veränderungen sind. Jetzt gehen wir wirklich mal vom Prinzip aus. Ich glaube, das ist unsere Diskussion. Die sagen, das ist ein Grundprinzip. Und jetzt versuche ich mal, das Grundprinzip zu erfüllen. Und zwar nicht nach einzelnen Lösungen. Hier gibt es ein Thema und wie hast du gesagt, hier will ich was loslassen oder löse mich davon, sondern mal wirklich prinzipienorientiert zu gehen, wobei ich auch nicht weiß, was immer dann prinzipienorientiert ist oder nicht. Aber zurückkommen auf die Diskussion. Ich glaube, weiterhin, man müsste es eigentlich erstmal versuchen aus der Perspektive der Reporting Entity, sprich des Transferer, lösen.
Vielleicht kurz hier einhaken, das ist auch noch ein Punkt, die Frage mit diesem Perspektivenwechsel und dann komme ich auch, das wurde auch besprochen und das Ergebnis daraus kommt dann in Ihre Richtung, wo man sagt, eigentlich brauche ich nur diesen dritten Frage. Vielleicht kann man das hier...
Ja, Hausmann, da sind wir schon beim Transferi. Ich sage erstmal als ein Holzflock reingedonnert, sage ich jetzt erstmal, wir müssen uns eigentlich erstmal versuchen, mehr um den Transfer zu kümmern und zu sagen, okay, wenn ich der Asset-Definition folge und das jetzt praktisch anwende, dann hat er nichts mehr von dem, was die Asset-Definition verlangt. Sprich, er kann kein Asset mehr haben, weil die Definition ist nicht erfüllt. Da er es aber vorher gehabt hat, muss es jetzt abgegangen sein.
Relativ. Wobei, ich komme ein bisschen aus einer anderen Richtung. Ich hatte das so verstanden. Im ersten Schritt gucke ich mal, hat der Bilanzierende noch ein Continuing Involvement? Wenn ich die Frage verneine, bin ich raus und bin fertig und sage, raus damit. Jetzt sage ich, ja, er hat noch eins. Ja, dann muss ich natürlich gucken, wie viel ist das noch? Und da kann ich natürlich nicht mehr auf ihn gucken, sondern dann fange ich an, auf den Erwerber, den Transferee zu schauen und zu gucken, wie viel hat der denn? Und wenn ich sage, der hat im Endeffekt all das, was die Definition des Assets erfüllt, dann würde ich trotz Continual Involvement das Ganze rausnehmen. Nur für mich, wenn ich jetzt den Ansatz 1 und den Ansatz 2 anschaue, im Ansatz 1 wird da durch 3i deutlich davon ausgegangen, dass es Fälle gibt, in denen der Transferor noch Continued Involvement hat, in denen der Transferee nicht die Möglichkeit zum Transfer hat, aber auf anderem Wege den Access zu den Benefits hat. Sonst wäre ja 3i nicht sinnvoll. Wenn ich jetzt akzeptiere, dass das so ist, was bedeutet jetzt der Ansatz 2? Bedeutet der Ansatz 2, ich habe den Transferer und den Transferee. Der Transferee hat den vollen Access zu allen Benefits. Dann wird der das wohl bilanzieren müssen. Aber der Transferer bilanziert es auch. Das kann doch nicht sein. Und deswegen sage ich mir, entweder man sagt, den Fall 3i gibt es nicht, oder es gibt ihn. Wenn ich aber sage, es gibt ihn, dann macht der Ansatz 2 keinen Sinn, weil er bei Erfüllung von 3i trotzdem das Ding noch bilanzieren würde. Und damit müssten es 2 bilanzieren, denn auf den Transferi trifft in dem Moment die Asset-Definition auf jeden Fall zu. Und dann hätten wir eine Situation, dass es beide bilanzieren, was ich immer dachte, was man eigentlich nicht will. Und deswegen verstehe ich das Verhältnis von Ansatz 1 und 2 ehrlich gesagt noch nicht richtig.
Ich glaube, das Problem liegt darin, dass in beiden Fällen das Asset in its entirety vorkommt. Ich glaube, der Unterschied macht tatsächlich nur Sinn, wenn man es nur auf den Component bezieht und der Component unterschiedlich definiert wird. Aber in dem Moment, wo in der Definition in 1 in beiden Fällen Asset in the Entirety auftaucht, kann es in der Tat, kann 3i keine Rolle spielen. Stimmt. Vielleicht muss man nochmal zu...
Ich bin nur nachdenken. Tut mir leid, aber ich habe darum mal... Ich hatte gedacht, man geht an das Ding wirklich vom Grundprinzip prinzipiell an. Ja? Ich könnte jetzt genauso sagen, wieso stolpern wir, wenn ich das Grundprinzip sehe, auf einmal gleich ein Continuing Involvement. Ich meine, wir haben alle eine Vorstellung aufgrund der heutigen Lage, was mit Continuing Involvement gemeint ist. Aber ich würde erwarten, dass als erster Schritt zur Umsetzung des Prinzips, und da sind auch noch andere Aspekte dabei, nämlich, es muss ja gar nicht unbedingt ein Abgang als solcher mal sein oder ein Verkauf, ja, sondern einfach die Future Benefits no longer exist. Die sind auf einmal verschwunden. Kann ja sein. Ich kann nichts mehr draus erzielen. All the future benefits exist, but the entity ceases to have stability. Gut, das ist der andere Punkt. Ich würde erstmal sagen, vom Grundprinzip ausgehend, und die Definition nochmal, das wäre für mich der erste Schritt, erfüllt das Asset heute noch zu ihr, zum Berichtstag, erfüllt es noch die anfordernde Definition eines Assets. Und wenn es das nicht tut, dann muss es abgegangen sein. Das wäre für mich eigentlich erstmal konzeptionell der erste Schritt. Ich überprüfe es anhand der Asset-Definition. Was mich also so ein bisschen stört ist, ich stolper dann gleich rein in die unterschiedlichen Facetten, was kann noch sein, etc. Und dann behelfe ich mir auch gleich mit dem Transferee. Und dass die Future Benefits, auf die ja abgehoben wird, no longer exist, oder ich habe keinen Zugriff mehr, kann halt aus dem Verkauf herrühren, oder es kann auch sein, das Ding ist nichts mehr wert. Dann muss es auch abgehen. Und dann stimme ich zu. Und der nächste Schritt ist dann meines Erachtens tatsächlich, ist das Problem eigentlich immer auf den Component bezogen. Alles, was wir so etwas hier mit den verschiedenen Umsetzungsleitlinien machen, ist eigentlich bezogen, ich habe irgendwas zurückbehalten. Ja? Warum die Frage Continuing Involvement, wenn das ganze Asset nicht mehr da ist? Da brauche ich nicht mehr Continuing Involvement prüfen, sondern ich prüfe es halt, weil die Realität zeigt, da wird dann irgendwas zurückbehalten. Man teilt es auf, der eine hat den Zins, der andere hat das und jenes und so weiter. Und deswegen auch mein Anfangsproblem mit dem Component, dass das einfach im Grundprinzip so zusammengeschmissen wird oder zumindest nicht geregelt wird, klar gesagt wird, was dann der Component bedeutet.
Kann man das Asset von vornherein in eine mehr oder minder abschließende Anzahl von Komponenten aufteilen? Und ist es so, dass es mit Sicherheit nie eine Komponente später mal geben kann, die man am Anfang, na, ich sag's mal, zumindest nicht gesehen hat? Weil ich nämlich in Erinnerung habe, was absolut Täuschung sein kann, dass es eben sein kann, dass das, was ich mal ursprünglich meinte zu haben, zwar abgegangen ist, dass mir aber irgendwas anderes kleben geblieben ist.
Das, was du jetzt vorgeschlagen hast, ist doch eigentlich das, was das Grundprinzip auf Slide 3 sagt. Ne? Da wird ja genau das gesagt. So. Und ja, das ist das Grundprinzip. Jetzt kommt die Frage der operationalen Umsetzung. Und Slide 4 soll ja nichts anderes als die operationale Umsetzung des Prinzips sagen. Die operationale Umsetzung kann aber nicht in einer Wiederholung des Prinzips bestehen. Ja, es ist einfach nur, wenn ich oben sage, nimm es raus, wenn es die Asset-Definition nicht mehr erfüllt. Da ist die Frage, wie stelle ich denn fest, ob es die Asset-Definition nicht mehr erfüllt? Jetzt kann ich mich einmal hinstellen und sagen, erstens, wenn das Asset gar nicht mehr da ist, weil es kaputt gegangen ist, verbrannt ist oder irgendwas. Ja? Oder aber, weil du das Asset an jemand anders übertragen hast. So, in beiden Fällen, was haben die beiden Fälle gemeinsam? Ich habe mit dem Asset nichts mehr zu tun. Ja, wenn es nicht mehr da ist, habe ich nichts mehr damit zu tun. Und wenn ich es wirklich mit allem drum und dran verkauft habe, ist nichts mehr zu tun. Deswegen, hatte ich verstanden, ist der erste Schritt zu testen, habe ich eigentlich mit dem Asset noch irgendwas zu tun? So, und in dem Moment, bei einem glatten Verkauf oder bei einer glatten Vernichtung, habe ich die Frage verneint und bin fertig. Und der Rest ist ja nur noch die Diskussion, das Asset gibt es noch und ich habe auch noch was mit dem Asset zu tun. Gibt es dann Situationen, in denen ich es trotzdem rausnehme? Aber deswegen jetzt an der Stelle zu sagen, warum fangen die mit dem Continued Involvement an, ist meiner Ansicht nach für die operationale Umsetzung richtig. Man muss natürlich immer zuerst das Prinzip gelesen haben und sich nicht nur die operationale Umsetzung anschauen, ohne das Prinzip gelesen zu haben.
Da habe ich gesagt, zum heutigen Zeitpunkt meine andere Meinung, weil ich erhebe mal den Anspruch, dass man das konzeptionell geht. Da kann man ja anderer Meinung sein. Du überspringst das im Grunde und sagst, in der Operationalisierung brauche ich das gar nicht mehr. Ja? Ich sage aber, wenn ich dieses Grundprinzip habe, und nochmal, ich überschaue es auch nicht alles, aber ich lege immer Wert, die wahren Probleme tauchen bei den Components auf, dass ich meines Erachtens, wenn ich operationalisiere, diese Fragen trotzdem zuerst stellen muss. Und ich bin nicht so sicher, ob sich dadurch nicht andere Fragen ergeben. Ich sage, da bin ich anderer Meinung, diesen Schritt würde ich nicht übergehen und gleich in Continuing Involvement hineinmachen, weil Continuing Involvement kommt meines Erachtens eigentlich nur als Ableitung, wenn nur ein Component abgegangen ist.
Nein, nein, also nochmal, der erste Schritt ist, ich sage dir das Prinzip, nimm es raus, wenn es bei dir nicht mehr die Asset-Definition erfüllt. Dann fragst du, wie soll ich das denn feststellen? Dann ist meine Antwort, stell fest, ob es noch die Asset-Definition erfüllt. Dann fragst du nur, ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Weil dann kann man das noch 5-mal hin und her spielen, bis man dann sagt, wie stelle ich das denn fest? Und dann kann ich mir natürlich jetzt hinstellen und das Rule-Based machen, stell fest, ob es noch da ist. Ist es noch da? Gut. Stell fest, ob du noch ein Involvement hast. Ja, und oder aber ich stelle mich im ersten Schritt an und sage, stell fest, ob du noch ein Involvement hast. Da habe ich den Fall, das Ding ist nicht mehr da, abgegriffen und parallel, denn es ist auf jemand anders übertragen worden, auch abgegriffen. Und deswegen ist es für mich ein guter Test, um festzustellen, ob ich mal auf jeden Fall sehr schnell aus der Sache raus bin. Nämlich immer dann, wenn ich sage, ich habe kein Continuing Involvement. Deswegen ist es für mich nichts, was mit Component unmittelbar zu tun hat. Es ist eine Möglichkeit, gleichzeitig zu testen, den Fall gibt es nicht mehr und ist übertragen worden.
Also ich glaube, das ist ein bisschen, was du sagst, ein bisschen disqualifizieren, wenn du sagst, jetzt das muss rule-based sein, das sage ich gar nicht. Ich leite es nur aus dem Grundprinzip ab. Aber ich gebe dir jetzt mal ein Beispiel mit dem Continuing Involvement. Diese Frage würde ich nach diesem Ansatz beantworten, ja, hat komplett Involvement. Ja? Und auf der anderen Seite aber, jetzt komme ich zu dem anderen Thema, aber die Benefits do not longer exist. Dann geht es nämlich trotzdem ab nach dem Grundprinzip. Ja, so ist es definiert. When the future economic benefits no longer exist, dann geht es ab. Das andere ist, all the future exists, but the entity ceases to have the ability to. Ich habe konkret, nochmal, in 1, the transfer has no continuing involvement in the asset, kann ich beantworten, trifft nicht zu, weil ich habe absolut involvement in diesem Sinne. Das Asset ist bei mir. Ja? Aber die Benefits no longer exist. Die sind weggefallen, aus welchem Grund auch immer. Habe ich trotzdem die Recognition. Eindeutig nach dem Grundprinzip. Und dieser Schritt fehlt. Und dieser Schritt wird auch interessant, wenn für einen Component vielleicht das zutrifft. Deswegen meine ich, und darüber reden wir letztlich, fehlt mir dieser Zwischenschritt erstmal zu testen, ob ich noch Asset habe. Das ist aber in diesem Sinne, was ich eigentlich jedes Jahr testen muss, ist das Asset mein Asset? Asset-Definition. Deswegen glaube ich, fehlt hier noch in diesem Sinne ein Schritt, wenn ich dem Grundprinzip tatsächlich so folgen will.
Und bei Herrn Hausmann mal die Chance geben, weiterzumachen.
Also ich denke auch, dass die Intention so war, wie es Herr Hütten gesagt hat, dass ich eben, wenn wie Sie sagen, das Asset, die Benefits nicht mehr existen, dann ist das Asset auch nicht mehr da. Dann habe ich auch kein Involvement mehr. Also die Idee war schon, dass ich Fälle, wo es völlig klar ist, schon raus habe.
Aber das ist doch die vorgeschobene Stufe. Machen wir mal
weiter. Also auf... Also wurde dann eben beschlossen, dass man beide Ansätze weiterverfolgen soll, aber es war noch eine Reihe von Fragen aufgeworfen, die man, unter anderem Fragen, die wir auch schon besprochen haben jetzt gerade, die man noch klären müsste, bevor man das Ganze umsetzen kann in Exposure Draft. Das waren insgesamt 9 Fragen. Die erste Frage war, was denn angeschlagen ist, was ist denn the Asset? Da ist auf Folie 9 immer die Hauptunterscheidung, handelt es sich um das gesamte Asset oder um Part of the Asset oder Component. Wenn man sich das ganze Asset anguckt, dann ist die Frage aufgetaucht, macht es einen Unterschied, ob es sich um das Asset als solches handelt oder um das Recht auf die Cashflows aus diesem Asset. Und da war dann die Entscheidung und auch die Diskussion, dass wenn es sich die Frage nach der Ausbuchung des gesamten Assets, dass es keinen Unterschied macht, ob ich mich das Asset als solches anschaue oder aber die Recht auf diese Cashflows, aller Cashflows aus diesem Asset. Das heißt, wenn ich ein Teil Asset habe, ist es egal, ob es vertraglich das Asset ist oder alle Cashflow. Anders ist es aber, wenn ich Part of the Asset habe, also Komponenten. Da kann man, also Möglichkeiten, ich kann irgendeine neue Definition kreieren, ich kann die Existing Definition aus ES 39 nehmen oder die noch engere Definition aus FAS 140. Das macht insofern einen Unterschied bei den beiden Ansätzen, dass ich bei Ansatz 1 im Endeffekt jeder einzelne Zahlungsstrom, der sich aus diesem Vermögenswert ergibt, als das Part of the Asset angesehen werden kann.
Also ist, was hier auf Ihrer Folie 10 ist, Part of the Asset, ist gleichzusetzen mit dem Begriff Component.
Ja?
Ist so.
Also für Ansatz 1, wie gesagt, brauche ich keine weitere Definition. Jeder einzelne Zahlungsstrom aus dem Asset kann das Asset sein oder Part of the Asset Component, das abgeht. Anders ist es bei Ansatz 2, weil ich eben diesen dritten Testschritt nicht habe. Da muss man eine Definition einfügen und da war der Vorschlag, dass man die bereits in IAS 39.16 enthaltene Definition eines Teils eines finanziellen Vermögenswertes vorgibt. Und es wurde auch weiterhin für notwendig gehalten, dass man gewisse Leitlinien mitgibt. Was mache ich bei Übertragung von gleichartigen finanziellen Vermögenswerten? Was mache ich bei Derivaten, eingebetteten Derivaten und Eigenkapitalinstrumenten? Dass ich eben die Definition aus ES 39.16 nicht eins zu eins übernehmen kann, sondern dazu noch weitere Leitlinien brauche. Die nächste Frage war Definition, was auch schon anklang, was ist denn Continuing Involvement? Es wurden mehrere Definitionen vorgeschlagen und hat sich entschieden, die vorliegende zu benutzen. Das heißt, Continuing Involvement in the Asset represents retention of any contractual rights resulted in the Asset or the acquisition of any new contractual rights or contractual obligations relating to the Asset. Das heißt, any interest in the future performance of the Assets or responsibility to make payments in the future in respect of the asset under any circumstances. Das Problem ist, dass man sagt, bei Ansatz 2 muss man aber ein paar Ausnahmen machen, weil ich eben diesen zweiten Test nicht mehr habe. Und da sage ich, dass handelsübliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Treuhandtätigkeiten oder auch Forwards und Optionen, wobei der Strikepreis jeweils zum Fair Value ist, dass die, obwohl es per Definition ein Continuing Involvement ist, aber nicht dazu führen würden, dass ich hier nicht zu einer Ausbuchung kommen würde. Die nächste Frage beschäftigt sich mit der Practical Ability to Transfer. Da war die Frage, wie oft muss ich diesen Test durchführen? Zu welchem Zeitpunkt habe ich darauf geeinigt, dass der Test ist, nur einmal durchzuführen, und zwar zum Zeitpunkt der Übertragung. Es war auch klar, dass es bei Durchführung des Tests Judgments bedarf, und es wurde lebhaft diskutiert, welche Auswirkungen den Call- und Put-Optionen haben, die ich mit dem Transfer habe. Das ist insbesondere dann ein Problem oder kritisch, wenn es sich um sogenannte non-readily available Instruments handelt, also Sachen, die ich nicht jederzeit am Markt beziehen kann. Das ist kein Problem, ich habe ein Asset übertragen, ich verkaufe es und wenn eine Put- oder Call-Option da ist und die andere Party die Option ausübt, kann ich das Ding jederzeit wieder am Markt kaufen. Also für die Frage für solche Instrumente, die ich eben, wenn ich sie aus der Hand gebe, nicht mehr wiederbekomme und die Frage dann, inwieweit dann Call- und Put-Optionen eine Auswirkung haben. Da sagt man, wenn ich einen nicht jederzeit verfügbaren finanziellen Vermögenswert und eine Call-Option des übertragenen Unternehmens habe, führt es dazu, dass ich nicht zu einer Ausbuchung gelange. Die Frage, wie ist es bei einer Put-Option? Da taucht die Frage auf, ist diese Put-Option als mögliche wirtschaftliche Beschränkung anzusehen, weil die Putation hat ja das Unternehmen, das den Wert, das Instrument übernommen hat. Das heißt, per se muss sie diese Option eigentlich ausführen. Nicht ausüben, könnte das Ding weiterverkaufen, nur wirtschaftlich würde es in manchen Fällen natürlich Sinn machen, die auszuüben. Und dann hat man gesagt, diese Economic Constraint, diese wirtschaftliche Beschränkung der Putoption ist bei Anlass 1 nicht, muss nicht beachtet werden, da ich ja diesen weiteren Test nochmal mit Other Access habe, wo hingegen im Anlass 2 ich das ja wohl berücksichtigen muss, weil würde ich das nicht machen, würde ich zu einer Ausbuchung kommen, der Übernehmende würde das aber die Option ausüben, zurückübertragen und das Risiko wäre doch noch beim Übertragenden. So dass ich praktisch beim Ansatz 2 die Putation berücksichtigen müsste.
Darf ich mal einen Test machen, Herr Schirn? Ein einfaches Rückgaberecht. Ja? Ich transferiere etwas und der andere hat ein Rückgaberecht. Simples Beispiel in den nächsten 3 Monaten. Ja? Das macht das Unternehmen bei jedem Forderungsverkauf 1000 Mal. Ja? Und natürlich ist der typische Fall, wenn etwas von den Forderungen ausfällt, kann er mir das wieder zurückgeben. Ja? So. Das mache ich bei jedem Forderungsverkauf. Und der alte Punkt ist, simples Beispiel, es fallen aber tatsächlich nur 1% aller Forderungen aus. So. Sorry, wenn ich Sie damit jetzt überrolle. Wo wird es in den beiden Ansätzen abgedeckt, die Lösung dieses Problems? Ist es ein Abgang oder ist es kein Abgang? Ich will nur sagen, wo es konzeptionell aufgegriffen wird, das zu testen.
Also im Ansatz 2 müsste ich nach dem gerade Gesagten auf jeden Fall die Option mit reinnehmen. Und beim zweiten hätte ich im zweiten Test die Frage, ob wirklich, ob der Übernehmende Other Access zu allen Benefits hat.
Ansatz 1. Also er hat Continuing Involvement, offensichtlich. Heißt es dann, yes, okay. Does it have the practical ability to transfer the asset for its own benefit?
Das hat er auch.
Ist zu bejahen. Hat er. Hat die Ability. Yes. Do you recognize the asset? Recognize any new asset or liabilities created in the transfer? Das heißt, ich würde jetzt, glaube, so ist die heutige Lösung, ne, nach dem jetzigen Standard, ich würde bei so einer Regelung, würde ich jetzt eine Liability abdecken. Ja? Würde eine geschätzte Feststellung da irgendwie einstellen. Okay? Und Ansatz 2 läuft genauso, weil da ist noch kein Unterschied bis dahin, ne?
Ja.
Das heißt, wir haben eigentlich gar keine Änderungen zu den heutigen Regelungen. Allerdings sage ich auch gleich, das ist der relativ simple Fall, der heute immer vorliegt.
Jetzt macht den Fall mal ein klein bisschen komplizierter und sagt, die Forderungen sind genauso übertragen worden, wie du es beschrieben hast. Genauso auch mit dem Rückgaberecht. Aber die zwei haben vereinbart, dass der Käufer der Forderung die Forderung zwar eintreiben kann, sie aber nicht an jemand anders weiterverkaufen kann. Dann würdest du im Ansatz 1 sagen, ja. Das heißt, bei Ansatz 1 würdest du sagen, ausbuchen. Bei Ansatz 2 würdest du sagen, nicht ausbuchen, weil dir eben dieser letzte Auffangposten fehlt.
Okay. Dafür muss ich für die gesamten Proceeds eine Liability bilden, die ich bekomme.
Nee, du darfst das Asset nicht ausbuchen.
Ja, aber ja. Ich kriege ja Geld.
Und die Verbindlichkeit, ja.
Das ist doch die Lösung.
Ja, du musst dann, ja. Jetzt ist aber die Frage, ist es sinnvoll, die Frage, ob ich ausbuche oder nicht, davon abhängig zu machen, ob in deinem Beispiel der Käufer die Forderung weiterverkaufen darf oder ob er sie nur eintreiben darf.
Ja.
Und das macht für mich ehrlich gesagt nicht besonders viel Sinn. Ja?
Aber das ist
völlig d'accord, aber das ist die grundsätzliche Frage, betrachte ich es vorrangig aus der Perspektive, oder ich sage mal so, wie gewichtig die Perspektiven? Rein des Transferers, in diesem Fall ist es für den Transferer völlig egal, ob der die Practical Ability hat, ja, es weiter zu veräußern, während wenn ich die Perspektive so reinnehme, wie in dem Ansatz 1, hat es eine Auswirkung, obwohl es den Transferer eigentlich nicht interessiert. Der ist nur im Grunde verpflichtet, im Zusammenhang mit den Cash Collections, wie gut seine Forderungen waren.
Wenn ich mich hinstelle und sage, pass auf, du kriegst die Forderung, du darfst sie mir zurückgeben, du darfst die Forderung eintreiben, du darfst sie beleihen lassen, das Einzige, du darfst sie nicht verkaufen. Ja, und dann sage ich, wenn ich die Regelung drin habe, bleibt das Asset bei mir drinstehen, wenn ich die Regelung nicht drinstehe, dann geht das Asset raus, und so verstehe ich den Ansatz 2, das ist genau, wenn ich diese Zusatzklausel reinmache, du darfst es nicht verkaufen, dann bleibt es bei mir drin. Während wenn der sonst, der kann mit dem Ding alles machen, der kriegt alle Benefits. Der wird das Ding übrigens als Asset aktivieren müssen. Denn aus seiner Sicht erfüllt es auf jeden Fall die Definition des Assets, weil die Definition des Assets selber ja die Möglichkeit zum Transfer nicht als einziges Kriterium drin hat. Das heißt, wir hätten in dem Beispiel meiner eine Situation, dass die Forderung von beiden bilanziert würde. Und ich habe immer ein Problem damit, wenn zwei dasselbe Asset bilanzieren.
Christoph, zu dem ersten Teil, ich glaube, wir sind da ganz beieinander. Nur wenn ich sage, ich versuche da irgendwie konzeptionell nochmal dran zu gehen, was interessiert den Transferer, die Ebene, ja, die Ebene des Transferi, was der damit macht? Sondern als Transferer sage ich allerdings an diesem vergleichsweise simplen Beispiel, das Ding ist verkauft, ich kriege es nicht zurück, kann ich nicht. Ja? Das Einzige ist, ich habe in diesem Sinne ein Involvement, das bei Zahlungsausfällen werden die mir berechnet. Und dann würde ich auch immer sagen, das ist mir völlig egal, ob der Transferi das weiterverkaufen kann oder was er damit macht. Mich interessiert nur der Forderungseingang. Und deswegen würde ich in diesem Fall sagen, es dürfte keinen Unterschied bestehen.
Ich muss sagen, was mich ein bisschen wundert, es erinnert mich sehr an die Diskussionen, die man in Deutschland über die letzten 50, 60 Jahre geführt hat. Muss es eine Einzelveräußerbarkeit geben, damit ein Vermögensgegenstand vorliegt? Oder kann auch eine Einzelverwertbarkeit, reicht die auch? Ja? Diskussionen die letzten 50 Jahre geführt, die jetzt meiner Ansicht nach hier minimal abgewandelt genauso geführt werden. Schauen wir auf einen Transfer oder gucken wir auch auf andere Möglichkeiten der Ausschöpfen der Vorteile? Genau dieselbe Diskussion. Und der Ansatz 1 schaut auf beides. Ja, der ist also eher so ein Verwertbarkeit, während der Ansatz 2 allein auf Veräußerbarkeit schaut. Da hat man in Deutschland schon vor 30, 40 Jahren festgestellt, allein auf Veräußerbarkeit zu schauen, bei Vermögensgegenstandseigenschaft nicht weiterhilft und ist auf Verwertbarkeit gekommen. Und das machen die jetzt halt 30, 40 Jahre hoffentlich später genauso wie wir.
Gut, die nächste Frage.
Also ich kann bis jetzt noch keine große Änderung zu den heutigen Regeln so richtig wahrhaft erkennen. Aber ich habe gesagt, das Beispiel, was ich selbst gebracht habe, ist ein simples Beispiel. Die Transaktionen, die teilweise gemacht werden, werden halt eben noch reichlich komplexer. Das muss man dann mal durchtesten. Aber ich kann da nicht so den ganz großen Unterschied zu heute entdecken bis jetzt.
Ansatz 1 oder Ansatz 2?
Ansatz 1 jetzt.
Ansatz 1, ja. Denn Ansatz 2 ist meiner Ansicht nach schon Ansatz. Denn ich würde heute, wenn ich jetzt mein erweitertes Beispiel nehme, indem ich die Forderung übertragen habe und der darf damit alles machen, er darf sie nur nicht veräußern, dann würde ich sie trotzdem bei mir rausnehmen. Ja, und nach Ansatz 2 wäre das nicht mehr. Also Ansatz 2 wäre etwas, was häufiger dazu führt, dass Sachen bei mir drinstehen, die ich heute ausbuche.
Ja. Immer auf einer anderen Ebene, ob das Ergebnis nach unserer Meinung jetzt zutreffend ist oder nicht zutreffend ist, aber die Frage war jetzt mal, wo kommen hier die ganz neuen Gedankengänge? Ja?
Dann kommen wir zur nächsten Frage, das ist der Wechsel der Perspektive. Was wir schon gesagt haben, einmal am Anfang ist Continuing Involvement, aus der Sicht des Übertragenden, des Transferers. Die nächsten Fragen sind aus der Sicht des Transferees. Da wurde dann kritisch angesehen, diese Wechsel der Perspektive und auch die Frage, es geht hier doch um die Ausbuchung aus Sicht des Erstellers, des Übertragenden. Warum man da nicht auch aus dessen Sicht den Test durchführt, was ja zumindest mal sachlogisch nachvollziehbar ist. Gegenargumente waren, dass eben momentan in den momentanen Regelungen auch die Perspektive des Übernehmenden, des Transferees genommen wird, gerade deshalb, weil es operational einfacher zu handhaben ist, insbesondere bei Mehrfachübertragungen. Und Argument des Devs war auch, dass so ein Perspektivenwechsel nicht besonders hilfreich erscheint und weitere ungewollte negative Effekte nach sich ziehen wollte. Es wurde dann in der weiteren Sitzung nochmal diskutiert vom Board. Man hat sich entschieden, mit einer knappen Mehrheit 7-6, dass man für Ansatz 2 diesen Wechsel der Perspektive, also zweiter Test aus der Sicht des Transferees, beibehält. Man hat aber dann für Ansatz 1 mehrere Beispiele konstruiert und vorgestellt und gesagt, bei manchen Transaktionen kann es ein unterschiedliches Ergebnis geben, je nach Perspektive. Wobei die Frage da auch war, wieder Definition des übertragenen Vermögenswertes. Geht es um den vertraglichen Vereinbarungen übertragen oder geht es um eine wirtschaftliche Sichtweise? Man hat im Ergebnis sich dafür entschieden, dass man hier eine wirtschaftliche Sichtweise anwendet. Und das Ganze hat dazu geführt, dass man das bisherige Flussdiagramm zu Ansatz 1 angepasst hat. Das ist auf Folie 16. Dass man jetzt nach der ersten Frage mit dem Continuing Involvement sagt, hier nicht mehr, dass the transferee has, sondern dass the arrangement prevents the transferee, wobei das ist so ein bisschen Etikettenschwindel, würde ich sagen. Und die zweite Frage dann eben aus der Sicht des Transferers, dass ob der Transferer presently other access hat. Da wurde von Seiten des Boards entgegengehalten, dass man, wenn das so machen würde, man die ersten beiden Fragen gar nicht braucht. Das wäre auch, was Herr Hütten eben gesagt hat, dass es eigentlich reichen würde. Die letzte Frage, hat der Übertragende nach der Übertragung noch Access to für seine eigenen Benefits to some or all of the cash flows? Da war dann die Aussage des Tests, man hat es so gelassen, damit man eben die beiden Ansätze noch nebeneinander stellen kann und vergleichen kann. Entscheidung im Board war dann, man soll das anpassen nochmal und die ersten beiden Fragen weglassen, auch wenn es anders aussieht. Man sagt, im Endeffekt, Ansatz 1 reicht eigentlich die finale Frage, die dritte Frage hier, aus der Sicht des Transferers, ob der noch Access hat zu den Benefits, zu some or all of the cash flows. Die nächste Frage, das ist jetzt hier nicht mehr in der Reihenfolge, weil das lag daran, dass die Frage dann in der Board-Sitzung im Dezember diskutiert wurde. Bisher ging das Ganze ja nur im Prinzip Ausbuchung von finanziellen Vermögenswerten. Hier wurde erstmals vorgestellt, vermeintlich neues Grundprinzip, Ausbuchung von finanziellen Verbindlichkeiten. Ja.
Wo sind Sie jetzt konkret noch bei
auf
Seite 16?
17 jetzt.
17, ja. Da ich noch Anhaltung zu 16. Ich glaube, ganz unten ist Yes und No.
Nicht aus Sicht des Übertragenden, wenn der Übertragende noch was hat. Ja.
Hat der Übertragende weiterhin Zugriff auf den Cash?
Gut, also dann wieder zur Ausbuchung von finanziellen Verbindlichkeiten. Der bisherige Ansatz war der Legal Release Approach. Das heißt, wenn ich mich rechtlich von der Verpflichtung lösen konnte, die Verbindlichkeit zu begleichen, dann habe ich sie ausgebucht. Jetzt versucht man wieder, auch in Einklang mit der Aktivseite, basierend auf der Definition einer Verbindlichkeit, das heißt Present Obligation und Expected Outflow of Cash, ein Grundprinzip zu machen. Wieder gesagt, wenn eine finanzielle Verbindlichkeit oder ein Component davon nicht mehr die Definition einer Verbindlichkeit also keine Verbindlichkeit mehr darstellt im Sinne der Definition, dann muss ich es ausbuchen. Und man hat hier eben die hier auf Folie 17 dargestellte Definition dem Board vorgeschlagen und die haben nur gesagt, diese Hinweis auf no longer required to transfer economic resources to a third party, dass man das to a third party streichen kann, weil solange ich an wen auch immer das nicht mehr zahlen muss, ist die Verbindlichkeit nicht mehr da. Es wurde auch dargelegt, dass im Gegensatz zu der Vermögensseite die Ausbuchung von Finanzverbindlichkeiten auch momentan in der Praxis wenig Probleme bereitet hat. Man glaubt aber, dass das neue Prinzip auch auf nicht finanzielle Verbindlichkeiten angewendet werden kann. Man sagt, das Prinzip stellt eine Symmetrie her, einerseits zwischen Erfassung, nämlich dann Erfassung einer Verbindlichkeit, wenn die Definition erfüllt ist, und Ausbuchung, wenn sie nicht mehr erfüllt ist, und gleichzeitig auch eine Symmetrie zwischen aktiver und passiver, nämlich da genauso bei Asset-Seite, wenn ich eine Definition nicht mehr erfüllt wird, das Asset, buche ich es aus. Man glaubt aber, dass der praktische Effekt dieser Änderung zur Ausbuchung bei finanziellen Verbindlichkeiten sehr gering ist. Das IASB hat dann entschieden, dass man diese auf Seite Folie 17 dargestellte Grundprinzip weiterverfolgen soll und daraus dann auch ein operationales Ansatz entwickeln soll.
Ich frage mich gerade jetzt vielleicht sogar mehr bei den nicht finanziellen Verbindlichkeiten, aber es wird hier behauptet, dass die Definition dafür leichter wäre. Die Frage ist, welche Definition einer Verbindlichkeit haben wir denn eigentlich an der Stelle? Ja, welche Bedeutung spielt in der Definition das Wort probable noch? Denn wenn ich jetzt wirklich mich hinstelle und sage, ich gucke nach altem Duktus und sage probable future outflow und jetzt habe ich etwas, was ich irgendwann mal aktiviert habe, weil ich sage, boah, ich bin da verklagt worden, Wahrscheinlichkeit, dass ich das Ding verliere und zahlen muss, ist 80%. Jetzt passiert irgendwas und ich sage, guck mal, jetzt hat sich die Wahrscheinlichkeit verringert, die Wahrscheinlichkeit ist nur noch 20%. Dann würde ich nach heutigem Duktus sagen, dann buche ich das Ding aus. Wenn ich jetzt aber hier oben in die Definition reinschaue, when the present obligation is eliminated, nein, das ist sie nicht. Ja? Entity is no longer required to transfer economic resources in respect of the obligation, zu 20% nicht. Ja? Das müsste meiner Ansicht nach an der Stelle heißen, it is no longer probable that the entity is required.
Ich glaube nicht, weil das jetzt ja sich nur auf Ausbuchung finanzieller Verbindlichkeiten bezieht. Du bist ja im Grunde genommen jetzt im Augenblick bei Rückstellungen und da würdest du das über die Stand-Ready-Obligation ja abfacken.
Ja, wobei, Moment, ich komme darauf, weil es unten heißt, das neue Prinzip dürfte auch besser auf nicht finanzielle Verbindlichkeiten anwendbar sein. Das wird als eines der Vorteile dieses Prinzips gebracht und den Vorteil sehe ich nicht, weil wenn ich es einfach mal teste an einer recht einfachen non-finanziellen Verbindlichkeit, merke ich, dass ich an der Stelle nicht rauskomme.
Du sollst ja auch in dem Sinne nicht rauskommen, denn nach IAS 37 hast du mit der Stand-Ready-Obligation ja keine Möglichkeit mehr der Ausbuchung.
ED 37.
Ja, genau. Also ja, nicht. Nein, aber das ist das, was der Board an der Stelle praktisch mit berücksichtigt.
Ja, aber dann darf das hier nicht rausgehen, bevor der ED 37 nicht zu einem 37 geworden ist. Oder haben wir hier wieder so ein Thema, dass man durch die Hintertür den ED dann doch mal wieder schon einzementiert und wenn man dann nachher den 37 angeht, dann sagt man, ja, wir haben ja hier wieder, das haben wir ja, das Prinzip haben wir ja eigentlich jetzt schon im Bereich der Derecognition und deswegen ist es schon wichtig, sich im Moment dagegen zu wehren und zu sagen, wir schauen auf dieses Ding, dieser Entwurf hier ist etwas, was wir diskutieren sollten auf Basis des Status Quo, der IAS und nicht auf Basis möglicher künftiger.
Also ich stimme da absolut zu. Ich glaube, wir haben ja im Rahmen von Accounting for Liabilities gesagt, dass eigentlich die Mehrheit hier dem heutigen, ja, von der Grundrichtung, dem heutigen IAS 37 zustimmt. Auf der anderen Seite, Christoph, wir wissen auch noch nicht, wie die endgültige Definition von Liabilities als solche sein wird. Und natürlich muss dann dieser Standard an Definition Liability und davon ausgehend und all diese Diskussionen über Stand-Ready-Obligation werden wir auch sehen, wie dann das Accounting dafür sein wird und davon ab. wie sagt man so schön, cross-cutting issues, ne? Gut, da fängt jetzt mal an, aber die Kritik oder das, ich sag mal, die Problematisierung stimme ich absolut zu. Davon ist es abhängig.
Wobei jetzt natürlich gerade bei finanziellen Verbindlichkeiten die Frage ist, wenn die Definition oben probable hieße, und es hieße jetzt oben, it is no longer probable that the entity is required to transfer, würde das für Finanzielle irgendwas ändern? Weil mein Gedanke ist, bei Finanzielle ist es eigentlich immer ja oder nein, da gibt es diese Zwischenstufen nicht. Das heißt, entweder ist probable erfüllt oder probable ist nicht erfüllt. Das heißt, ich könnte das probable hier ruhig reinschreiben und würde bei den finanziellen Verbindlichkeiten an der Stelle nichts ändern. Ja. Nur dann ist es meiner Ansicht nach, wenn man sagt, wir haben einen aktuellen IAS 37, in dem taucht das Wort probable auf, dann ist es im aktuellen Status quo eigentlich besser, das Wort probable hier reinzuschreiben, weil es zwar hier für die finanziellen Verbindlichkeiten, für die macht es keinen Unterschied, aber gleichzeitig stimmt es dann wirklich, dass ich ein Prinzip habe, von dem ich davon ausgehen kann, dass es auch auf Nicht-Finanzielle angewendet wird. Während wenn ich so lasse, wie es im Moment ist, weiß ich jetzt schon, wenn der IAS 37 nicht geändert wird, ist das Prinzip für Nicht-Finanzielle nicht tauglich. Aber das ist etwas, was meiner Ansicht nach, auch wenn man jetzt zuerst mal sagt, wir fokussieren mal auf die nicht-finanziellen Verbindlichkeiten, ist es nicht meiner Ansicht nicht in Ordnung, ein Prinzip dann rauszugeben, von dem man schon weiß, es wird bei den nicht finanziellen Verbindlichkeiten auf keinen Fall funktionieren.
Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, das Probable hier zu ergänzen. Also die Idee ist schon zu sagen, ich will eigentlich die Definitionen für Assets und Liabilities synchron halten. Und ich überlege mir jetzt gerade, ich habe mir gerade nochmal die Definitionen angeguckt, die vorgeschlagene Ausbuchungsdefinition für das Prinzip für Assets. Da wüsste ich nicht, wo ich dort ein Probable einbringen sollte. Das ergibt einfach überhaupt keinen Sinn. Jetzt das Probable einzubringen nur auf der Passivseite, weiß ich nicht, ob das Sinn macht, weil du dann nach meinem Dafürhalten genau zu dem Problem kommst, was du eigentlich vermeiden willst, dass es nämlich passieren kann, dass tatsächlich zwei Leute das Ding drin haben. Wenn der eine im Grunde genommen einen lockeren Test hat als der andere. Der eine hat einen harten 0-1-Test, denn das, was bei mir die Liability ist, ist beim anderen das Asset. Und ich habe jetzt hier im Grunde genommen eben einen stetigen, kontinuierlichen Test. Dann kann es dazu führen, dass im Grunde genommen eigentlich auf beiden Seiten nicht mehr synchron abgebildet wird.
Aber habe ich das wirklich bei Assets nicht? Ich denke an ein simples Beispiel, Verkauf und man legt einen Teil des Kaufpreises in Escrow. So. Dann sind ja beide Parteien, schauen sich den Escrow zu jedem Bilanzstichtag an und sagen, wie wahrscheinlich ist es eigentlich, dass der Escrow, wenn er zum Schluss aufgelöst wird, zu mir kommt. Und derjenige, der an der Stelle sagt, es ist wahrscheinlich, dass er zu mir kommt, der aktiviert das Ding und der andere nicht. Ja? Ist aber genau das Ding. Beide müssen fragen, ist es probable, dass die Future Benefits zu mir fließen, dann aktiviere ich es, oder ist es nicht probable, dass sie zu mir fließen. Das heißt, wenn ich jetzt am ersten Bilanzstichtag sage, es ist wahrscheinlich, ich bin der Käufer, das Ding liegt im Escrow, ich dachte, ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen, alles klar, alles bestens, wunderbar, ich bin der Verkäufer, alles bestens, dann sage ich, im Moment bin ich zuversichtlich, in einem Jahr ist Escrow-Zeit vorbei, das Geld kommt zu mir. Ja? Während ich jetzt am nächsten Bilanzstichtag da stehe und sage, oh, inzwischen ist rausgekommen, dass ich da doch ein, zwei Sachen verschwiegen hatte, inzwischen gehe ich davon aus, dass das Ding nicht zu mir fließt. Ist genau dasselbe. Ich muss eine Wahrscheinlichkeitsuntersuchung machen und je nachdem buche ich aus oder buche ich nicht aus. Nämlich dann, wenn es nicht mehr wahrscheinlich ist, dass die Dinger zu mir fließen. Und das ist auch kein Schwarz oder Weiß, wie das Beispiel Escrow zeigt. Also habe ich bei Assets genau dieselbe. Ich muss nicht überlegen, fließen sie zu mir oder nicht, sondern ist es wahrscheinlich, dass sie zu mir fließen, weil es nicht immer ein 1 und 0 ist.
Derzeit ja, aber demnächst halt nicht. Und ich meine, die Probability-Sichtweise willst du ja gerade aus der Definition der Asset Liabilities raushalten.
Du
nicht. Nein, aber ja, klar. Aber der IASB, der fußt bei diesen Prinzipien klar nicht auf der Situation der Legelata, sondern der Legeferenda. Und da spielt Probability eben keine Rolle. Weder auf der Asset- noch auf der Liability-Seite. Zumindest nicht bei Ansatzfragen, nur bei Bewertungsfragen. Und da wir hier auf Ansatzebene sind, halte ich es auch für sachgerecht, hier keine Probability-Aussagen mit reinzunehmen.
Also für mich, ich finde die Diskussion ja richtig, nur auf der anderen Seite, wenn der Board sich mal auf die Definition von Asset und Liability inklusive Financial Liability geeinigt hat, dann ist es doch nur konsequent, dass er hier bei Derecognition diese Definition übernimmt. Mhm. Alles andere wäre widersprüchlich. Für mich ist aber der Punkt, dass wir jeweils bei der Diskussion Asset-Definition, Liability-Definition sagen, ob wir diese Definition für richtig halten oder nicht. Ich kann eigentlich auch nur sagen, es muss gewährleistet sein, dass die dann endgültige Definition hier Eingang findet. Alles andere wäre widersprüchlich. Aber ich weiß nicht, ob es richtig wäre, im Rahmen von Derecognition jetzt Kritik an der Liability-Definition zu machen, weil wir damit nicht einverstanden sind. Vielleicht kann man das nochmal anmerken, wenn er auf einer solchen Ebene das hier im Grunde schon durchzieht, dass wir halt sagen, du unterstellst etwas, wie die endgültige Liability oder die Asset-Definition ist. Wir möchten darauf hinweisen, wir sind damit nicht einverstanden und damit fällt das etwas sowieso in sich zusammen. Aber ich weiß nicht so ganz, ob wir jetzt diese Sache unbedingt hier jetzt diskutieren müssen oder bis ins Detail diskutieren müssen, wie, sorry, auch mit ED 37 oder was. Das wissen wir nicht, was rauskommt.
Solange wir uns ja einig sind, dass die Frage, wie die Derecognition Rule formuliert ist, davon abhängt, wie die Asset- und Liability-Definition ist und dass das, was hier steht, nicht zur momentan passt. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Ne? Und da muss man, weil dann ist in der Folge nur noch ein Punkt, dass wir deswegen aber auch nicht damit einverstanden wären, dass eine solche Derecognition-Regel eingeführt würde, bevor nicht die Asset- und Liability-Definition geändert ist. Ja? Und dass wir nicht der Ansicht sind, dass dieses das richtige Dokument ist, um die Asset- und Liability-Definition zu ändern. Ja? Das heißt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Projekt rückt zeitlich hinter die Definition von Asset and Liability, oder aber dieses Projekt muss anders aussehen und die Vorstellungen in dem Projekt müssen anders aussehen, nämlich auf Basis der Lege Lat. Dann sind wir ja vollkommen beieinander.
Also dann gibt es nach meinem Dafürhalten nur eins, dann muss man das ablehnen. Denn eines ist klar, dieser Derecognition-Entwurf wird mit Sicherheit deutlich schneller rauskommen, als Phase B im Framework zu Ende sein wird. Phase B hat im Augenblick einen Entwurf, also einen Termin für einen Entwurf im Jahr 2010, noch kein Datum für ein IFRS und dieses Projekt hier soll in der zweiten Jahreshälfte 2009 abgeschlossen sein.
Andreas, dann kann ich nur zustimmen, aber dann stimme ich genauso auch Christoph zu und sage, dann darf es nur rausgehen mit der heute geltenden Asset-Definition, dann ist halt die Recognition auch zu Recht nach diesem Grundprinzip an die heutige Definition gekoppelt. Und wenn sie dann mit einer neuen Asset, später mit einer abschließenden neuen Asset-Liability-Definition kommen, dann darf das gerne angepasst werden.
Dieses Verständnis des Frameworks steht aber weder bei ISB noch bei FASB.
Das haben wir aber auch schon öfter kritisiert, weil wir vielleicht ein bisschen anderes Verständnis haben. Und da haben wir auch Vorschläge gemacht, wie da der ISB weiterarbeiten kann. Aber eigentlich war ziemlich deutlich, dass eine so entscheidende Definition wie Asset on Liability nicht über einen Derecognition Standard im Grunde vorweg dann hineinkommt. Also ich glaube, da gibt es auch genügend andere, die dieser Meinung zustimmen würden. Weil das andere haben wir ja zugestimmt, haben wir gute Vorschläge gemacht, fand ich, wie das praktikabel jetzt zu lösen ist mit den einzelnen Framework-Teilen etc. etc. Aber der einzelne Teil muss erstmal fertig sein, um hier zu übernehmen.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die bisher im Board noch nicht beantwortet wurden. Das erste war das Prinzip der verknüpften Darstellung, Linked Presentation. Das ist für die Fälle im Ansatz 2, wo ich nicht zu einer Ausbuchung komme. Wir hatten ja eben schon das Beispiel in Hütten, da war nach Ansatz 1 Wärmeausbuchung, Ansatz 2 nicht. Und die Idee hinter diesem Linked Presentation ist, dass ich praktisch so eine Art offene Saldierung vornehme. Und zwar in den Fällen, wenn das übernehmende Unternehmen nur Ansprüche auf den Cashflow aus diesem übertragenen, aber nicht nach den Regeln auszubuchenden Asset hat. Das heißt, unter diesen Voraussetzungen würde ich das in der darstellenden Bilanz verknüpfen. Dass ich sage, ich habe das Asset noch bei mir, mit diesem Asset wird aber diese Verbindlichkeit getilgt. Kritikpunkt daran war natürlich, wenn ich das so im ersten Schritt, die Ausbuchungsregeln werden nicht erfüllt, ich lasse es erst bei mir, trotzdem stelle ich es so dar, als hätte ich es ausgebucht. Da war dann die Frage, warum ich überhaupt Ausbuchungsregeln habe.
Ich sage ganz offen, da stimme ich aber der Gegenmeinung zu. Wenn wir das jetzt, die Recognition mal fundamental konzeptionell lösen wollen, wenn das der Anspruch ist, ja, dann finde ich das merkwürdig, die Lösung.
Weil dazu sagen muss, wie gesagt, es war im letzten Jahr, glaube ich, schon mal in den Vorstadien mal dieses Link Presentation Prinzip vorgestellt worden, war sehr kompliziert. Es ist im Endeffekt noch nicht entschieden, ob man es machen will, und erst wenn entschieden wird, ja, dann würde man eben fragen, was für ein Umfang, wie sieht es aus, welche Kriterien. Also es nur mal, steht mal im Raum, vorsichtig. Weiterer Punkt, der nicht ganz uninteressant ist, ist die Frage, gerade bei Component of an Asset, wie ich denn den Buchwert des Gesamten, den ich jetzt teilweise ausbuche, aufteile. Der ist bisher noch nicht behandelt worden, aber der ist sicher von einer gewissen Wichtigkeit.
Also zu 3.7 jetzt. Ja? Diese Logik, dass man jetzt sich insbesondere um Anhangsangaben, weil es kann jetzt zu einer höheren Anzahl von Ausbuchungen kommen, finde ich, ist ein ganz, ganz merkwürdiges Argument. Also entweder sind die Regeln jetzt besser und richtiger, dann heißt es doch nicht, dass ich deswegen jetzt ein schlechtes Gefühl haben muss und muss deswegen mehr Anhangsangaben machen. Also ich kann die Argumentation nicht verstehen. Es ist völlig unabhängig, ob höher oder eine geringere Zahl von Ausbuchungen. Ich sage, das ist die richtige Vorgehensweise und so ist es. Also ich verstehe da wirklich die Denkweise dieser Mitglieder. Muss ein Unternehmen eine Mindestanzahl von Ausbuchungen im Jahr haben oder ab dann erst, oder muss ich Anhangsangaben machen?
Also wie gesagt, es wurde zu der Frage, welche Anhangsangaben notwendig sind, noch nicht gesprochen, aber einige Wortmitglieder haben in der Sitzung eben schon gesagt, sie sehen da, dass bei einem Ansatz mehr Ausbuchungen sind oder weniger, und dann glauben sie, dass da Anhangsangaben notwendig sind. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer das war.
Richtig, oder ich finde die Logik dieser Denkweise unmöglich. Entweder ist man überzeugt, dass das der richtige Ansatz ist und die wirtschaftliche Realität wiedergibt.
Das haben wir ja jetzt mehrfach schon gehabt in den letzten zwei Tagen. Immer wieder, wenn irgendwo am Prinzip gerüttelt wird und was geändert wird, traut man sich in letzter Konsequenz nämlich doch nicht, das durchzuziehen und sagt, okay, dann muss ich es im Prinzip kompensieren, alte Darstellung und neue Darstellung im Anhang dann entsprechend. Und ich bin auch absolut dagegen.
Gut, ein weiterer Punkt, der auch von einigen Boardmitgliedern aufgegriffen wurde, war die Frage nach der Wechselwirkung zwischen Ausbuchung und Konsolidierung. Also Hintergrund ist der Fall, dass ich ein Asset habe, das ich übertrage. Nach den Ausbuchungsregeln komme ich zu einer Ausbuchung. Der Übernehmende ist aber ein Unternehmen, das ich jetzt nach dem neuen Standard konsolidiere. Da hat sich der Staff auf eine relativ pragmatische Meinung zurückgezogen und gesagt, naja, ich kann diese Fragen getrennt beurteilen, aber der Exposure Draft zur Konsolidierung kommt vor oder ist mittlerweile schon draußen. Das heißt, man wird sich diesen Standard angucken und gucken, ob es da Wechselwirkungen gibt, ob man das beachten muss bei diesem.
Ein zweiten Bullet Point auf Seite 22.
Aber die Logik ist vorteilhaft, so als Indikator. Ja, es könnte was falsch sein irgendwie, ist doch auch merkwürdig. Woher kommt das? Weil man das Tochterunternehmen halt irgendwie Verdachtsmomente hat, weil es Related Party ist oder wie? Was heißt vorteilhaft, sich das dann anzusehen?
Ich glaube, wir müssen erstmal klären, gucken wir jetzt hier auf einen Einzelabschluss oder auf einen Konzernabschluss? Denn im Konzern würden wir ja, gäbe es eine Derecognition ja nicht, denn eine Übertragung vom Mutterunternehmen aufs Tochterunternehmen ist, weil ich auf den Konzern schaue, das Ding ist nicht vom Konzern, weil ich muss ja beim Konzern dann auch sagen, wer hat Continuous Involvement, muss ich ja auch sagen, hat der Konzern Continuous Involvement. Das heißt, wenn, dann würden wir hier allenthalben auf den Einzelabschluss, denn warum es hilfreich sein soll, beim Konzernabschluss konzerninterne Übertragungen sich anzuschauen, verstehe ich nicht.
Ausbuchung von der Logik der Frage, die Ausbuchung kann nur auf einen Einzelabschluss gemeint sein, ja? Wenn ich so einen Fall hier habe. Und der andere muss dann halt adjektivieren. Aber genau die Frage, was heißt hier, warum ist es vorteilhaft, sich das anzugucken? Hat man dann den Verdacht,
ist das Ganze
ist doch nicht, keine Ausbuchung.
Ist das Ganze nicht etwas verkürzt dahingehend, dass man vielleicht den alten IS-27 einerseits und den neuen, wie auch immer er heißen wird, Vers 10, sich vor Augen führt und sagt, da wo früher nicht konsolidiert wurde und im Zweifel relativ, ich sage es jetzt mal sehr verkürzt, Verschiebebahnhöfe genutzt worden sind, die Fälle würden jetzt möglicherweise durch Konsolidierung anders laufen. Ist das aber eine Baustelle, die man hier bei der Derecognition damit dann mit abgearbeitet bekommt? Oder denn die Verbindung zwischen mehr Konsolidierung und weniger Ausbuchung und oder mehr On-Balance insgesamt und den neueren Standards, das ist für mich mehr auf der Zeitachse, als dass man das so nebeneinander stellt. Dass eben alles, was man jetzt an neueren Exposure Drafts macht, doch dazu gedacht ist, mehr On-Balance zu haben.
Für mich ist die Frage unklar, was die meinen mit vorteilhaft. Weil ich würde eher, wenn hier so Misuse-Gedanke kommt, dann würde ich eher sagen, es müsste heißen, sich die Fälle näher zu betrachten, die an ein Related Party gehen, die aber nicht konsolidiert wird. Das wären dann die ganz verdächtigen Momente.
Ich glaube, dass man hier die klassischen 6-12-Fälle im Auge hat, wo ich wirklich sage, ich veräußere an jemanden, den ich eigentlich nicht in meinem Konsolidierungskreis habe, bei dem aber im Grunde genommen durch dieses Geschäft im Grunde genommen halt das Risiko-Chancen-Verhältnis in dieser entsprechenden Entity zu meinen Gunsten oder Ungunsten kippt und ich deswegen das Ding konsolidieren muss. Also die Ausbuchung als solche führt dazu, dass ich praktisch überhaupt erst in die Gedanken komme, muss ich diese Structured Entity konsolidieren.
Aber das liest sich dann...
Ja, habe ich das ein bisschen verkürzt. Vielleicht zu verkürzt durch die...
Ja.
Gut, ein weiterer Ausblick. Die gerade angesprochenen Fragen, die bisher nicht behandelt wurden, sind geplant für die kommende Sitzung im Januar und Februar des Boards, sodass man im ersten Quartal 09 mit dem Exposure Draft rechnen soll. Und wie ich mitbekommen habe, freuen uns da alle drauf und sind gespannt. Ich habe mitgenommen auch, dass wir eben dann, wenn er draußen ist, mal gucken, Unterschied zum bisherigen und vor allen Dingen auch die Sache, dass ich Definition as a Liability praktisch damit natürlich nicht vorgreife auf das Conceptual Framework.
Also eine Bitte vielleicht. Ich bin ja gerne behilflich, beziehungsweise meine frühere Firma da auch nochmal einzuschalten. Und die anderen Kollegen hier natürlich sowieso. Ich gucke insbesondere auf dich, Andreas. Die kritischen Fälle, die wirklich kritischen Fälle, die wir heute nach den heutigen Derecognition-Fällen haben, typische Strukturierungsfälle, dass man die mal nimmt, ja, und mal durchtestet, wie das dann nach dem ID wäre, ob man da Erkenntnisse hat. Weil, was ich eingangs sagte, aber ich bin zurückhaltende Präsentation, kann nie das wiedergeben, was ein ganzer, ganz klar, also was ein ganzer ID sagt. Was heißt hier Komplexität, was bedeutet das? Und dann genau an diesen Fällen mal gucken, was ändert sich, wird es wirklich weniger komplex, haben wir wirklich eine Verbesserung erreicht. Also ich würde mich gerne bereit erklären, da über den Unflat vielleicht mal gucken, was die häufigsten Problemfälle in der Praxis sind, wo wirklich Fragestellungen sind, ist es jetzt ein Abgang oder nicht. Und dann mal schauen, wie die hier von den beiden Ansätzen gemacht werden.
Dann danke ich für die Aufmerksamkeit.
Wir danken auch und schließen damit diesen Punkt.